Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 1 bis 6 und 12. Jesaja 53, 1 bis 6 und 12. Eines der wunderbaren Worte des Alten Testaments, in dem der Karfreitag mit dem Erlösungsgeschehen schon vorangekündigt ist. Jesaja 53, 1 bis 6 und 12. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und noch Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen zusammenkommen dürfen, um dich zu loben, um auf dein Werk zu schauen, insbesondere auf das wichtigste aller deiner Werke, dass du Jesus Christus gesandt hast, dass du in deinem eigenen Sohn Mensch geworden bist, um unsere Sünde auf dich zu nehmen, ans Kreuz zu tragen, den Zorn Gottes, der die Sünde und die Sünder treffen muss, selbst auf dich zu lenken, damit wir von diesem Zorn verschont sein dürfen, um deiner Gnade, um deiner Barmherzigkeit willen. Und dass niemand von uns mehr dazu beitragen kann und muss, als diese Gnade einfach im Glauben, im Vertrauen auf dich anzunehmen. Zu sagen, ja, Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich deine Gnade brauche. Und ich beuge mich unter deinem Kreuz und nehme es für mich ganz persönlich an. Und sei du nun mein Herr und Heiland. Und dass wir wissen dürfen, dass unsere Namen dann im Buch des Lebens geschrieben stehen und nichts und niemand mehr uns von dir trennen, aus deiner Hand reißen kann. Wir loben und preisen dich, dass wir das auch in diesen immer finsterer werdenden Zeiten wissen dürfen. Gegen alles Toben des Bösen sind wir in dir und deinen Händen geschützt und geborgen. Und wir dürfen es immer wieder auf wunderbare Weise erleben, erfahren durch deine Gnade. Und so befehlen wir dir jetzt in dieser Stunde auch all die an, die zu Hause sind, auch mit viel Krankheit, mit Not, mit Niedergeschlagenheit, Anfechtungen belastet, richte du einen jeden auf durch dein Wort und durch deine tröstende Hand und Gegenwart. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Karfreitag hören wir auf Lukas 23, ein Abschnitt aus der Passionsgeschichte von Lukas, Kapitel 23, die Verse 32 bis 43, unter dem Thema Rettung für hoffnungslose Fälle. Rettung für hoffnungslose Fälle. Lukas 23, 32, folgende. Und es wurden aber auch zwei andere, nämlich mit Jesus zusammen, hingeführt zur Kreuzigungsstätte, ist gemeint Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Jedes der vier Evangelien hat einen Bericht von der Kreuzigung Jesu. Das kann uns nicht überraschen, denn das stellvertretende Leiden und Sterben unseres Herrn für unsere Sünden war ja letztlich der einzige Grund, weshalb Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Das Wort vom Kreuz ist die christliche Botschaft schlechthin. Hier am Kreuz wird das Heil der Welt vollbracht. Klar, dass jedes Evangelium über dieses zentrale und wichtigste Ereignis berichtet. Dabei heben die Evangelien in ihren Berichten jeweils verschiedene Einzelheiten hervor. Matthäus und Markus beispielsweise berichten sehr breit über den Spott der Hohepriester und Ältesten unterm Kreuz, also des Repräsentanten des Judentums. Johannes wiederum berichtet ausführlicher über den Streit um die Kreuzestafel, ihren Bildchen. Das dürfte ziemlich sicher, die Gründe kann ich in Kürze hier nicht nennen, aber es dürfte ziemlich sicher das Original sein, das tatsächlich am Kreuz Jesu hing, in lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache, das wohl von Helena oder um ihre Zeit an der Kreuzigungsstätte gefunden wurde. Und wir wissen, darum gab es den Streit, dass die Juden zu Pilatus kamen und gesagt haben: Schreib nicht der König der Juden, nicht als Tatsache, sondern dass er es behauptet hat, er sei der König der Juden. Aber Pilatus hielt dem entgegen: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Was aber ist nun das Besondere am Bericht des Lukas? Jesus wird zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Diese beiden Verbrecher werden auch in den anderen drei Evangelien erwähnt, aber eben vor allem kurz erwähnt. Johannes 18, 19 erwähnt sie ohne jeden weiteren Kommentar. Matthäus und Markus erwähnen sie mit dem Hinweis, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Es ist die Besonderheit des Lukas, dass er uns genauer von diesen beiden Männern berichtet. Und aus diesen gehörten Versen wollen wir uns auch besonders diesen beiden Männern heute zuwenden, unter Tatsache, dass Jesus zwischen diesen beiden gekreuzigt wurde. Denn bei Gott geschieht ja nichts von ungefähr. Wir hatten am Palmsonntag vor 5 Tagen gehört, dass Jesus auf dem Esel einziehen musste. Die Jünger sollten sagen, wenn sie gefragt werden: Warum nehmt ihr da einfach unseren Esel mit? Antwort der Jünger: Der Herr bedarf sein. Der Herr brauchte diesen Esel. Er musste ihn haben. Warum? Damit die Prophetie des Propheten Zacharia 9, Vers 9 erfüllt würde. Wenn der Herr, der lebendige Gott, sein Volk heimsucht, kommt er reitend auf dem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Und so muss Jesus zwischen Verbrechern gekreuzigt werden, damit wird sein Auftrag auch in der letzten entscheidenden Stunde seines Lebens noch einmal sichtbar, anschaulich hervorgehoben. Wir haben ja in der Lesung Jesaja 53 gehört, wie Vers 12 sagt, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet wurde, unter die Übeltäter gezählt. Und er hat viele Sünden getragen und für die Übeltäter gebeten. So prophezeit also Jesaja. Die Erfüllung der letzten Vorhersage für die Übeltäter gebeten, die haben wir Vers 34 hier. Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da bittet er vor allem für die Übeltäter unter ihm, die am Kreuz stehen, über ihn spotten, die ihn mit falschen Zeugenaussagen vor Pilatus angeklagt haben und ihm ausgeliefert haben. Für uns steht heute der andere Teil der Prophetie im Mittelpunkt, dass er den Übeltätern gleichgerechnet ist. Das beginnt ja genau genommen schon mit der Taufe Jesu. Dazu ließ er sich taufen, um sich unter unsere Schuld zu beugen. Schon in der Taufe hat er unsere Schuld auf sich genommen. Die Taufe des Johannes ist ja eine Bußtaufe, sagt uns die Bibel, zur Vergebung der Sünden. Und Johannes der Täufer hat deshalb recht, als er Jesus völlig irritiert fragt, wozu soll ich dich taufen? Ich bedarf doch, wenn überhaupt umgekehrt, dass du mich taufst. Aber du hast doch keine Sünde, wozu soll ich dich taufen? Johannes hat mitgedacht, aber nicht weit genug. Eigentlich hätte er es schon wissen können, denn er weiß ja, wir wissen, Isenheimer Altar, der überlange Zeigefinger, mit dem Johannes der Täufer dort auf den Gekreuzigten weist, dies ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Hat er selber erkannt, aber im Augenblick der Taufe nicht ganz begriffen. Genau darum geht's. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt in der Taufe auf sich nimmt und dann für uns ans Kreuz hinaufträgt. So würde er für uns schon durch die Taufe zum Stellvertreter, für uns zum Übeltäter schlechthin, zu dem einen Übeltäter, auf den der allmächtige Gott, der himmlische Vater, die Schuld aller anderen Übeltäter geladen hat. Liebe Geschwister, die wir heute hier sind oder auch aus der Ferne zuhören und mit dabei sind, von uns allen hat Jesus schon die Schuld in der Taufe auf sich genommen. Und so wurde er zu dem einen Übeltäter, der auch den Zorn Gottes für uns alle anderen getragen hat. Und deshalb muss keinen einzigen von uns und niemand sonst auf der Welt der Zorn Gottes mehr treffen, weil ihn Jesus schon auf sich gelenkt und für uns getragen hat. Und als solcher wird er nun zusammen mit diesen beiden Verbrechern ans Kreuz geschlagen. Möglicherweise waren es Mörder, Aufrührer, Terroristen, auf jeden Fall, wie auch einer von beiden bekennt, solche, die diese grausame Strafe verdient haben durch ihre Werke. Mitten zwischen solche Verbrecher wird er gehängt. Und Gott macht damit deutlich, da gehört er hin, dieser Jesus von Nazareth, zu den Sündern. Nicht, weil er selbst ein Sünder wäre, das ist ja das Gewaltige, dort hängt der reine, der fehlerfreie, der vollkommen sündlose. Wegen meiner Sünde hängt er dort. Für mich ist er zum Sünder gemacht. Und nicht nur für mich, für uns. Eben auch für diese beiden, die links und rechts von ihm gekreuzigt werden. Das wissen die aber von Anfang an nicht. Auch sie verspotten Jesus. Matthäus und Markus, wie gesagt, berichten kurz nur, die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Dass nur einer geschmäht hat, könnte schlicht deshalb nicht erwähnt worden sein, weil es in den Berichten des Matthäus und Markus nicht um diese beiden wirklich ging. Eine summarische Zusammenfassung, die Details nicht erwähnt. Ich persönlich halte es für ebenso gut möglich, wenn nicht für wahrscheinlicher, dass tatsächlich beide zu Anfang Jesus geschmäht haben. Sie hingen ja von der dritten bis zur sechsten Stunde von morgens 9 bis mittags 12 am Kreuz nebeneinander. Da macht dann der nächste Vers 44 weiter. Also was hier passiert ist, ist in diesen 3 Stunden passiert. Jesus hatte in diesen Stunden viel Spott zu ertragen. Die Obersten, das waren die Hohepriester, Schriftgelehrten, Pharisäer, Mitglieder des Hohen Rats, samt dem Volk spotteten. Andern hat er geholfen. Jetzt soll er sich doch selber helfen. Und da stimmt mindestens einer der beiden Übeltäter, ich vermute, wie gesagt, dass am Anfang beide mit eingestimmt haben, mit ein: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns, steig doch runter vom Kreuz und befrei uns. Irgendwann in diesen 3 Stunden begreift der eine von ihnen, dieser Jesus von Nazareth ist nicht wie wir. Die spannende Frage: Wie kommt er zu dieser Erkenntnis? Wie kommt er zu diesem Glauben? Das ist ja immer wieder die spannende Frage. Wie kommen Menschen zum Glauben? Viele meinen ja und sagen das auch so ähnlich: Wenn ich damals gelebt hätte, wenn ich mit Jesus durchs Land gezogen wäre, wenn ich seine Worte gehört, seine Zeichen und Wunder gesehen hätte, wenn ich mit dabei gewesen wäre auf dem Berg der Verklärung, dann hätte ich auch geglaubt. Unter solchen Voraussetzungen ist das ja schließlich kein Problem. Aber heute kann man das alles nur noch in einem alten Buch lesen. Und ob das stimmt, wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Aber stimmt dieser Gedanke? Muss man 3 Jahre mit Jesus gelebt haben, um glauben zu können? Muss man das Wort Gottes aus seinem Mund gehört haben? Muss man seine Wunder mit eigenen Augen gesehen haben? Hilft das wirklich? Schauen wir auf den sogenannten ungläubigen Thomas. Der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Der hat 3 Jahre seine Worte gehört. Der hat 3 Jahre seine Wunder gesehen. Er war bei den Heilungen dabei. Er hat mitgestaunt, als Lazarus am 4. Tag nach seinem Tod aus der Grabeshöhle kam. Geglaubt hat er trotzdem nicht. Als aber merken, die Fülle aller Wunder und so weiter, alleine schafft den Glauben nicht. Wie entsteht Glauben? Wir sehen es beim Übeltäter am Kreuz. Eben hing er noch am Kreuz und spottet vermutlich mit dem anderen. Matthäus, Markus legen das nahe, dass am Anfang beide gespottet haben. Und dann kommt der große Umschwung in seinem Leben. Er erkennt: Der Mann da neben mir, der hier wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt ist, der ist nicht wie wir, der ist ein Mann Gottes. Der hängt unschuldig am Kreuz. Der kommt aus der Welt Gottes und geht jetzt wieder in die Welt Gottes zurück. Und da wird in ihm die Sehnsucht groß: Da will ich auch hin. Da, wo dieser Jesus neben mir hingeht, da will ich auch hin. Und dann bricht's aus ihm heraus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da sehen wir ganz klar den Weg zum Heil. Der erste Schritt ist die Erkenntnis der Sünde. Und er erkennt sie nicht, er bekennt sie auch öffentlich am Kreuz. Es gibt ganz klare Bedingungen zur Vergebung unserer Sünden. Ich muss an dieser Stelle zwischendurch mal sagen, liebe Geschwister, ich bin immer wieder erstaunt. Eigentlich muss ich sagen, regelrecht schockiert, dass man diese fundamentalsten Grundlagen christlichen Glaubens auch in christlichen Gemeinden immer wieder neu betonen muss. Dass selbst sogenannte bibeltreue Christen diese fundamentalsten Grundlagen nicht erkennen und selbst, was noch viel schlimmer ist, dann nicht anerkennen, wenn man sie ihnen klar und deutlich erklärt. Vergebung unserer Sünden setzt zwingend 2 Schritte voraus. Erstens Erkenntnis unserer Sünde und zweitens das Bekenntnis unserer Sünde, die Entschuldigung. Und zwar, wenn wir an anderen Menschen gesündigt haben, auch das Bekenntnis vor ihnen und die Bitte um Vergebung an sie, ganz konkret. Es reicht nicht, Definitiv und zu 100% nicht, wenn ich am anderen gesündigt habe und der hat das mitbekommen, der wurde verletzt, dass ich meine Sünde im stillen Kämmerlein allein vor Gott bekenne. Sünde muss grundsätzlich dort in dem Rahmen bekannt und bereinigt werden, wo sie geschehen ist. In dem Rahmen. Ich will das hier nicht weiter ausführen, verweise nur auf die Predigtreihe der Orientierung Nummer 15 zur Vergebung. Und wo Sündenerkenntnis fehlt, liebe Geschwister, das müssen wir auch in aller Deutlichkeit sagen, da ist kein Christsein. Wo die Erkenntnis offener, klarer, eindeutiger Sünde nicht vorhanden ist, ist kein Christsein. Das müssen wir in dieser ultimativen Klarheit konstatieren. Denn das vornehmste und wichtigste Werk des Heiligen Geistes, das sehen wir auch hier beim sogenannten Schächer am Kreuz, ist die Erkenntnis der eigenen Sünde. Und wo keine Erkenntnis eigener Sünde ist, da wirkt der Heilige Geist offensichtlich nicht. Und wo der Heilige Geist nicht wirkt, da ist auch kein Christsein. Das sind ganz glasklare, messerscharfe, zwingende, logische Schlussfolgerungen. So schmerzhaft das im Blick auf den Einzelnen auch sein mag. Und deshalb ist immer auch für uns selber die wichtige Frage, bin ich bereit, mir vom Geist Gottes meine Sünde zeigen zu lassen, wo ich Vergebung brauche, wo ich es auch vor anderen wieder in Ordnung bringen muss. Ich muss das hier so nochmal in aller Klarheit zementieren. Es gibt in der Gemeinde Jesu, wo sie wirklich Gemeinde Jesu ist, keine roten Teppiche, wir haben hier auch nur graue. Kein Schwamm drüber. Nein, Schuld muss erkannt, bekannt, ausgeräumt werden. Und wenn wir vom Sünder nicht mehr erwarten dürfen in einer christlichen Gemeinde, dass er seine Sünde erkennt, bekennt und sich wo nötig auch entschuldigt und um Vergebung bittet, liebe Geschwister, ich muss es so deutlich sagen, dann können wir unsere Kirche zumachen und unsere Gemeinde dicht machen. Denn dann haben wir das Wort vom Kreuz unter den Teppich gekehrt. Dann braucht uns kein Mensch mehr. Denn das Wort vom Kreuz, die Kernbotschaft jeder christlichen Gemeinde, ist das Wort von wirkmächtiger Vergebung. Und die wirkt aber eben nur dort, wo Erkenntnis und Bekenntnis sind. Wir kommen damit zurück zum Schächer am Kreuz zu Rechten Jesu. Er bekennt seine Schuld. Er legt zwar kein detailliertes Sündenbekenntnis ab an dieser Stelle, da ist auch nicht der Platz dafür, aber grundsätzlich sagt er zu seinem Kollegen, wir hängen hier zurecht. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Liebe Geschwister, er jammert nicht, er verharmlost auch nicht. Nein, er bekennt ohne Umschweife, ich hänge hier zurecht, ich bin schuldig. Und wie kommt er jetzt dazu, Jesus als den Heiland zu erkennen? Woran hat er das erkannt? Gesehen hat er es nicht. Er hat vermutlich kein Wunder Jesu miterlebt. Er stand ziemlich sicher nicht mit am Grab des Lazarus. Er war nicht mit auf dem Berg der Verklärung. Was er sieht, ist ein schwacher, sterbender Mensch. Verachtet, verspottet, schmerzverkrümmt. So wie Jesaja 53 sagt, einer, den wir auch selber gering achten, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, so wie er da hängt. Diesem Jesus geht es keinen Deut besser als ihm. Von Wunder, von Messias, von Gottes Sohn, von Macht und Herrlichkeit nicht die geringste Spur. Und doch ist auf einmal der Glaube da bis zum Bekenntnis und der Bitte, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ohne Sehen, ohne Wunder kommt er zum Glauben mitten im Leiden. In dieser Situation zum Glauben zu kommen, ist menschlich betrachtet eigentlich ganz unwahrscheinlich und unvorstellbar. Aber Gott öffnet ihm die Augen, das ist der Punkt. Gott schenkt ihm in dieser völlig unmöglichen Situation, wo er nur einen schwachen Gekreuzigten sieht, schenkt ihm der lebendige Gott durch den Heiligen Geist Glauben. Das ist auch für uns so wichtig, liebe Geschwister, dass wir sehen, Glauben ist allein ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Einzig und allein ein Wirken des Heiligen Geistes. Wie gern würden wir es unseren Kindern und Enkeln, unseren Geschwistern und Eltern, soweit sie noch leben, unseren Freunden, Verwandten, vielleicht auch Arbeitskollegen eintrichtern mit dem bekannten Nürnberger Trichter oder weil wir den nicht haben, ihnen doch wenigstens löffelweise verabreichen, dass sie es doch endlich begreifen, wer Jesus ist, was er für sie getan hat, dass sie das Heil ihres Lebens nicht verpassen, dass sie nicht ohne Jesus in dieser Welt leben müssen und dass sie nicht ewig verloren gehen. Aber wir können es nur bezeugen und beten. Herr, wirke du. Und dann, liebe Geschwister, dürfen wir immer wieder das Wunder erleben, dass Gott Glauben schenkt. Denke zurück, es ist schon etliche Jahre her in der Anfangszeit, als ich hier in der Gemeinde war, da hat ein Mann Zeugnis gegeben aus unserer letzten landeskirchlichen Gemeinde, wie er mit seiner Frau zum Glauben kam. Am Tisch später nach dem Gottesdienst hat er mir persönlich noch ein paar Einzelheiten erzählt, die ich gar nicht mitbekommen oder schon wieder vergessen hatte. Er war schon einige Zeit vor unserer damaligen Evangelisation im Gottesdienst gewesen, das war Anfang der 90er Jahre. Und da hatte ich darüber gepredigt, als er da so unter der Kanzel saß, was nötig ist, um vor Gott bestehen zu können. Und ich hatte gesagt, 40 Jahre singen im Kirchenchor reicht nicht. Jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen reicht nicht. Regelmäßig in der Bibel lesen reicht nicht. Und da hat sich der Gute furchtbar aufgeregt und gedacht, der Pfarrer weiß doch selber nicht, was er will. Wenn 40 Jahre Kirchenchor, jeden Sonntag Gottesdienst und reichlich Bibel lesen nicht reicht, was soll dann reichen? Zu dem Spinner gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst. Die Antwort, was reicht, um vor Gott bestehen zu können, die hat er gar nicht mehr gehört. Da hat ihm der Teufel die Ohren zugehalten. Aber dann kam Gottes Stunde. Wohl kaum länger als ein Jahr später, während der Evangelisation war er mit seiner Frau auch immer wieder dabei, hat aber noch nicht die Kurve gekriegt. Wir hatten eine schöne große Gemeindefreizeit, hat er die Kurve auch noch nicht gekriegt. Und dann ist die Gemeindefreizeit vorüber, sie wollen nach Hause fahren, stehen auf dem Parkplatz. Und dann erzählt er, dann stehen sie beide am Auto, haben schon alles eingeladen und sie stellen beide fest, so können wir hier nicht weg. Die Freizeit ist zwar vorbei, aber wir können nicht nach Hause fahren, ohne die Sache mit Jesus klar gemacht zu haben. Da war die Hand Gottes auf ihrem Leben. Das ist der Punkt. Und deshalb ist wirklich das Einzige, was wir tun können, Gott bitten, dass er den Menschen, für die wir beten, eine heilsame Unruhe in die Herzen legt, dass sie der Tatsache nicht mehr ausweichen können, so kann es mit meinem Leben nicht mehr weitergehen. Auch ich brauche Vergebung, ich brauche Heil, ich brauche diesen Jesus als meinen ganz persönlichen Heiland und Erlöser. Und dann dürfen wir erleben, dass Gott Gnade zur Umkehr schenkt. Auch da, wo wir die Hoffnung schon längst aufgegeben haben, da, wo die Uhr eigentlich schon abgelaufen ist. Mir ist das in einem anderen Fall sehr, sehr deutlich geworden. Ein zweites Beispiel, das ist auch schon viele Jahre her, war ich an Weihnachten ins Krankenhaus gerufen worden zu einer alten Dame. Es war dringend. Die Ärzte rechneten damit, dass sie die Nacht nicht überlebt. So saß ich an ihrem Bett, habe mit ihr über Jesus geredet, darüber, dass sie bald vor ihrem Schöpfer und Richter stehen wird. Ich habe sie gefragt, ob sie darauf vorbereitet ist. Das Sprechen funktionierte schon nicht mehr. Sie konnte nur noch mit dem Kopf ein leichtes Signal geben, ob ja oder nein. Aber die Reaktion war ein kalter, harter, ablehnender Blick, manchmal ein leichtes Schulterzucken. Da lag ein Mensch, der 80 Jahre lang vor Gott davongelaufen war, sein Herz verschlossen hatte und seine eigenen Wege gegangen war. Und so bin ich nach einer Weile gegangen. Vorher habe ich noch mit ihr gebetet, aber es sah sehr traurig aus. Und dann ist interessanterweise diese Frau nicht gestorben, obwohl die Ärzte, wie gesagt, noch in den nächsten Stunden damit gerechnet hatten. Sie blieb am Leben, sie wurde nach einiger Zeit ins Hospiz gelegt, sie war immer noch schwer krank. Dort im Hospiz habe ich sie wieder besucht, und habe dem Inhalt nach genau das gleiche Gespräch mit ihr noch einmal geführt. Und sie hat sich auch an das Erste noch erinnert. Und jetzt kam die Überraschung. Auf die gleichen Fragen, die sie kurz zuvor mit einem Schulterzucken oder einem harten, ablehnenden Blick beantwortet hat, kam jetzt ein klares Ja. Ja, sie ist darauf vorbereitet, ihrem Schöpfer und Richter zu begegnen. Der landeskirchliche Pfarrer, zu dessen Gemeinde sie eigentlich gehörte, auch ein gläubiger Mann, besuchte sie ebenfalls zweimal und hat dasselbe bestätigt. Auch ihre gläubige Tochter. Und dann starb sie, 3-4 Wochen später als eigentlich gedacht. Wir sehen ja nicht in das Herz eines Menschen hinein. Die Echtheit, Tiefe einer Bekehrung können wir nicht beurteilen. Aber soweit wir es sehen konnten, kam sie in diesen letzten 2-3 Wochen ihres Lebens zum Glauben. Zu einem Zeitpunkt, als ihre Zeit eigentlich schon abgelaufen war. Sie hätte ja eigentlich 3-4 Wochen vorher schon sterben müssen. Aber Gott hat ihr noch eine Gnadenfrist, man möchte fast schon sagen eine Galgenfrist, geschenkt. Da war ein Mensch schnurgerade auf dem Weg in die Hölle und dann greift Gott ein. Dann wird ein Mensch von der Pforte der Hölle weggerettet und heimgeholt ins Reich Gottes. Liebe Geschwister, es ist schon atemberaubend, miterleben zu dürfen, wie Gott handelt, auch in diesen Tagen. Wie Gott Glauben und Umkehr schenkt. Wie beim Schächer am Kreuz, da sehen wir einen Verbrecher, dessen Zeit schon abgelaufen ist. Einer, für den sie in der Hölle gerade eine extra Portion Briketts aufgelegt haben, damit sie bereit sind, wenn er eingeliefert wird, um es mal brutal zu sagen. Aber es kommt ganz anders, der kommt gar nicht an. Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dann landet er nicht in der Hölle, dann landet er im Reich Gottes. Wie man zu sagen pflegt, im Volksmund, im letzten Augenblick dem Teufel von der Schippe gesprungen. Nicht gesprungen, sondern der Herr hat ihn geschnappt. Sorry, armes Mikrofon, kann nichts dafür. Der Herr hat ihn geschnappt und von dieser Schippe runtergerissen. Im letzten Augenblick. Deshalb Rettung für hoffnungsvolle, hoffnungslose Fälle, Thema unserer heutigen Predigt. Und liebe Geschwister und liebe Zuhörer, von wo auch immer, dass doch auch wir zu den Sündern gehören, die sich retten lassen. Am besten nicht erst auf dem Sterbebett, sondern heute schon. Und dass wir die Hoffnung nicht verlieren, weiter für die zu beten, bei denen wir vielleicht schon vor 10 Jahren aufhören wollten, vielleicht tatsächlich auch schon aufgehört haben. Denn Gott rettet Sünder, wenn es sein muss, noch im letzten Augenblick. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir können dir nur noch mal von ganzem Herzen Dank sagen, was du alles an uns gewendet hast, wie du für uns da gewesen bist und da bist Zeitentagen der Schöpfung, in der Zeit, in der du durch Jesus Christus unsere Erlösung vollbracht hast, bis auf diesen Tag. Und dürfen dir auch all die Menschen, nicht nur in unserem Land, sondern auf dieser ganzen Erde anbefehlen und bringen, dass doch noch viele dieses Heil erkennen und dass sie deine Gnade und deine Barmherzigkeit erleben und für sich persönlich annehmen. Aber in diesen Tagen auch, dass du dich auch in den äußeren Dingen, soweit das möglich ist, doch noch einmal über uns erbarmst. Wir erleben so viel furchtbar Böses und Finsteres, Herr, wenn wir in die Ukraine schauen und auch von da aus dann zurück in unser eigenes Land, in den Bundestag und an viele anderen Stellen, und können nur bis ins Mark erschrecken, ob dieser unsäglichen Kriegslüsternheit, als wären die Schrecken der vergangenen großen Kriege längst vergessen und als würde es bei neuen Kriegen weniger schlimm, Herr. Wir können dich auch da nur bitten, Herr, erbarme dich und schenk du doch diesen fehlgeleiteten Gestalten Weisheit und Führung und Korrektur durch deinen Geist. Und da blicken wir auch nach Israel und sehen diese verworrene Lage, Herr. Und wir sehen auch dort, dass das Böse durchaus auf beiden Seiten ist, auch wenn wir natürlich wissen, dass der Islam deinem Volk Israel das Existenzrecht nicht zuerkennt. Aber wir sehen eben auch auf der anderen Seite nicht nur das Gute. Wir wissen aber auch, Herr, dass in all diesen Ereignissen die Szenerie weiter bereitet werden muss für dein Kommen, aber vorher auch für das Auftreten des Antichristen. Aber wir wollen dich bitten, dass du dem Bösen so weit wie möglich noch Einhalt gebietest und seine Pläne durchkreuzt. Auch wenn wir jetzt auf die RKI-Protokolle schauen, die, wenn auch geschwärzt, doch nun ans Licht gekommen sind, veröffentlicht werden mussten, wobei sie ja auch nur das gezeigt haben, was den meisten von uns ohnehin schon längst klar war. Aber nun schenk doch auch, Herr, dass es auch in der Politik, auch vor Gericht, durch die verschiedenen Behörden in der Strafverfolgung, Ahndung, wirklich eine Wende gibt, die wirklich jetzt auch ernst nimmt, was nun aktenkundig schwarz auf weiß nachgewiesen wurde, dass hier viele unsinnige, menschenverachtende Maßnahmen beschlossen wurden. Und die Ärzte, die eben Maskenatteste ausgestellt haben, anderes getan haben, sich schützend vor die Menschen und ihre Gesundheit gestellt haben und nicht Strafbefehle und Ordnungsgelder verdient haben, sondern wenn schon Bundesverdienstkreuze, Herr. Wir können dich nur bitten, dass du auch da ein Umdenken schenkst. Bisher sehen wir es leider nicht, aber wir wissen, auch da ist bei dir kein Ding unmöglich. Und wir wollen dich auch für unsere kleine Gemeinde bitten, nach den harten Kämpfen der letzten Wochen und Monate, Herr, dass du nun auch wieder Ruhe und Frieden einkehren lässt, dass du sie von innen heraus, aus dir heraus wieder auch ganz neu wachsen und Kraft gewinnen lässt und dass wir wissen dürfen, Herr, auch wenn es kommt nicht auf unsere Kraft, es kommt nicht auf unsere Zahl an, es kommt darauf an, dass du in unserer Mitte bist und dass du in deiner Vollmacht durch uns wirkst. Und darauf dürfen wir vertrauen, bis auf den Tag der Entrückung deiner Gemeinde hin. Du wirst bei uns sein und bewahrend und segnend deine Hände um uns halten. Und so wirst du auch mit uns in diesen weiteren Tag, in diese restliche Karwoche, in den Ostertage hineingehen. Du begleitest uns und du stärkst uns. Wir loben und preisen dich auch dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit Worten, die uns unser Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhalte sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erbarme sich über dich und gebe dir Frieden. Amen.